Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Sonntag, der 25. Februar 2024, kurz nach 9:30 am Abend. Und der Podcast diesmal deutlich später als üblich aus zwei Gründen. Am Freitag war ich seit langer Zeit, nachdem wir jetzt ja auch zwei Todesfälle in der Familie hatten, wieder mal in der Sauna. Deswegen hatte ich da keine Zeit. Und am Samstag haben wir so ein bisschen da in der Wohnung der verstorbenen Dame geräumt und das hat alles ein bisschen länger gedauert als erwartet. Sei es wie es sei, der Podcast hat da leider ein wenig drunter gelitten. Nichtsdestotrotz wollte ich an diesem Wochenende noch einen machen und das Problem ist jetzt halt auch gewesen, dass ich nicht die Zeit hatte, mich jetzt da wirklich in ein Thema einzuarbeiten und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es heute ganz einfach. Ich bespreche zum einen ganz kurz die Kryptos. Und zum anderen gehe ich auch kurz auf die Berichtssaison, die ja mittlerweile mehr oder weniger abgehakt ist, ein und sage ein paar Worte dazu. Insgesamt soll der Podcast damit deutlich kürzer als üblich werden und damit das auch klappt, gehen wir gleich in Medias Res. Ja, zunächst zu den Kryptos, die zuletzt immer wieder Freude gemacht haben und das auch aus gutem Grund. Der Bitcoin ist ja quasi ein ziemlich perfekter Tracker der US-Geldpolitik. Und hier muss man sagen, zuletzt war es ja so, noch vor einigen Wochen, dass man sehr früh schon Zinssenkungen erwartet hat im März und es sollte dann 5 oder 6 im Laufe des Jahres geben. Mittlerweile ist man da so ein bisschen vorsichtiger geworden, glaubt der Notenbank in den USA. Aber das Ganze ändert nichts daran, dass der Straffungszyklus wahrscheinlich zu Ende ist und wir dann im Laufe des Jahres Zinssenkungen sehen werden. Und was man eben noch sagen muss, wenn es eben nicht so viele Zinssenkungen werden, dann ist das auf der einen Seite vielleicht auch problematisch in Sachen Liquidität. Aber auf der anderen Seite spricht es eben auch dafür, dass die US-Wirtschaft ganz gut läuft, denn sonst müsste man sie ja unterstützen und mehr Zinssenkungen vornehmen. Und dementsprechend, ja, ist das alles so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und ich würde das nicht so negativ sehen wie viele andere. Was eben auch viele gesagt haben ist, ja, wenn es zu Zinssenkungen kommt, dann kommt es gleich zu einem Börsencrash, denn das war in der Vergangenheit ja fast immer so. Schließlich ist das eben ein Zeichen für eine Rezession und ja, eine Rezession, die geht am Aktienmarkt normalerweise nicht spurlos vorüber. Das ist im Prinzip zwar richtig, aber es stimmt eben nicht, dass das immer so war. Es gab durchaus 1, 2 Fälle, wo Zinssenkungen nicht zu einem Abverkauf oder Crash geführt haben. Und das waren eben ausgerechnet die Fälle, wo es der amerikanischen Notenbank gelungen war, einen Soft Landing hinzulegen, also zu initiieren. Und derzeit, ja, sieht ja vieles danach aus, als könnte das wieder klappen. Also insofern kein Wunder, dass die Kryptos tendenziell positiv unterwegs sind. Der Bitcoin mittlerweile wieder über der Market Cap von 1 Billion US-Dollar und damit in Bereichen, ja, wo nicht viele börsennotierte Unternehmen sind. Natürlich eine Microsoft, die hat 3 Billionen, eine Apple fast 3 Billionen. Zuletzt Nvidia geht Richtung 2 Billionen, aber dann kommt auch schon nicht mehr allzu viel. Eine Alphabet, eine Meta, eine Amazon. Und dann hat sich's aber auch schon. Dann auf Platz 7 Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Die haben noch keine 1.000 Milliarden Market Cap. Also da ist der Bitcoin besser. Und auch Tesla ist zuletzt ja stärker unter Druck geraten. Kann sich bisher noch nicht wieder deutlich erholen. Aus den Magnificent 7 sind sozusagen nur noch die fantastischen 6 geworden. Und insofern, wie gesagt, sieht das alles ganz gut aus. Aber was ich auch zuletzt ja in dem Interview mit Moritz Hessel gesagt habe, und das zweite Video mit Moritz ist heute auch online gegangen, dass ich Ethereum für aussichtsreicher ansehe wie den Bitcoin. Das hat man zuletzt dann auch wieder so ein bisschen gesehen. Wenn man sich die Kursverläufe der letzten Tage anschaut, dann hat Bitcoin nicht ganz so viel zulegen können wie Ethereum und generell viele Altcoins auch besser gelaufen. Und das ist typisch. Es gibt immer wieder Bitcoin-Season, dann gibt es wieder Altcoin-Season und man muss versuchen, entweder bei einem zu bleiben und es dann durchzuziehen, was dann kurzfristig ein paar Schmerzen verursacht. Oder aber man investiert breit gestreut, sodass man, egal welche Season gerade ist, dabei ist. Oder aber man versucht, den Wechsel hinzukriegen. Aber das ist natürlich dann die Königsdisziplin und die meisten Kleinanleger sollten das vielleicht besser nicht machen. Ja, alles in allem, wie gesagt, mit Moritz Hessel habe ich zuletzt 2 Interviews gemacht, die bisher ganz gut angekommen sind. Wir planen durchaus vielleicht noch das eine oder andere mehr zu machen, wenn das Feedback weiter so positiv bleiben sollte. Das erste Video, was wir gemacht haben vor ein paar Tagen, das hieß Bitcoin und Altcoin 2024-25 Bullrun. Das ist die Roadmap und da habe ich so ein bisschen den Kursverlauf, den ich erwarte, auch beschrieben. Das heutige Video, was jetzt gerade vor ein paar Stunden online gegangen ist, da geht es dann um versteckte Nischenmärkte, die spannendsten künstliche Intelligenz und Cybersecurity-Aktien. Und gerade das Thema künstliche Intelligenz ist ja an der Börse nach wie vor heiß, gerade nach den Quartalszahlen von Nvidia zuletzt auch. Und dazu wird es auch von mir auf dem Anlegertag in München einen Vortrag geben. Und dazu lade ich natürlich auch jeden herzlich ein, gerne dorthin zu kommen. Das Ganze ist kostenlos. Ihr müsst euch einfach nur dort anmelden, damit ihr eine Eintrittskarte eben bekommt. Wenn ihr Angst habt vor Spam, könnt ihr auch einfach eine Hotmail oder web.de oder GMX-E-Mail-Adresse euch anlegen und die Eintrittskarte dahin schicken lassen. Und wie gesagt, das dürfte auch nochmal recht spannend werden. Ja, insgesamt die Kryptos auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch ein paar, die das nicht so sehen. Und insbesondere sind das dann Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Da gab es vor einiger Zeit, ist schon ja mehr als ein Jahr her, einen Artikel von Ulrich Binzeil und Jürgen Schaaf, Bitcoins Last Stand. Dort haben sie sehr kritisch auf den Bitcoin geblickt und das war damals nahezu das Tief, denn kurz zuvor oder um diesen Punkt herum war FTX pleite gegangen und wir haben beispielsweise im TAC seinerzeit zu Kursen von 16.500, 16.600 Dollar den Bitcoin eingesammelt. Bis heute hat er sich damit mehr als verdreifacht und im Prinzip müsste man jetzt meinen, ja, diese beiden Autoren müssten jetzt so ein bisschen Abbitte leisten, sollten demütig sein. Stattdessen haben sie einen neuen Artikel herausgebracht und dort genauso viel Stuss geschrieben wie in dem alten und sagen zudem noch, alles, was sie damals gesagt hätten, sei richtig gewesen. Und die Kursentwicklung zuletzt, die bezeichnen sie als Dead Cat Bounce und der Bitcoin ist nach wie vor dem Untergang geweiht. Also selten so ein Blödsinn gelesen und solche Leute sitzen im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Da mache ich mir tatsächlich dann eher Sorgen um den Euro als um den Bitcoin. Aber sei es wie es sei, der Bitcoin, die gute alte Telefonkarte, Insider werden den Witz wohl verstehen. Das war damals auch ja ein Takeaway eines Kollegen nach diesem Artikel dieser beiden und der besagte Kollege, den haben wir dann wieder einfangen können und inzwischen äußert er sich nach dem erneuten Quatsch, der dort verbreitet wurde, nicht mehr dazu. Ja, das soll es dann aber auch endgültig zu den Kryptos gewesen sein. Wer dazu mehr Content will, kann wie gesagt gerne auch das entsprechende Video mit Moritz Hessel sich anschauen. Zudem habe ich auch ein paar eigene Videos jetzt gedreht, weil der YouTube-Kanal aufgrund dieser Interviews mit Moritz angesprungen ist und ja, insofern wollen wir da jetzt auch mehr Content in Zukunft bieten. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil ich hier im Büro zwar so ein kleines TV-Studio habe, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber das Ganze halt nicht mit der ja perfekten Technik ausgestattet ist. Das heißt, hier muss immer ein bisschen manuell händisch herumgewerkelt werden und das ist halt nicht so ideal. Nichtsdestotrotz, wir wollen die Gelegenheit jetzt nutzen, nachdem wir so viele neue Abonnenten da auch bekommen haben und den YouTube-Kanal ein bisschen nach vorne bringen. Und immerhin gehen wir ja mittlerweile sogar in Richtung 5.000 Abonnenten, was ich ja durchaus auch schon langsam sehen lassen kann. Ja, damit jetzt aber noch zum Aktienmarkt und zur Besprechung der Berichtssaison. Und da muss man sagen, die ist relativ durchwachsen ausgefallen. Es gab durchaus einige Unternehmen, die sehr gute Zahlen geliefert haben. Es gab auch Unternehmen, die so ein bisschen enttäuscht haben. Und das Problem war, dass die Kursreaktionen darauf teilweise extrem waren. Fangen wir mal an mit den großen. Microsoft hatte ein ja nicht schlechtes Quartal, war nicht überragend gut, aber auch nicht schlecht. Die Aktie hat dementsprechend auch kaum reagiert. Es ging ein bisschen bergab, ein bisschen bergauf, aber prinzipiell steht sie fast da, wo sie vor den Quartalszahlen stand. Und das ist aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Das Problem von Microsoft ist halt, ist ein absolut tolles Unternehmen. Ich kann da eigentlich wenig kritisieren. Das Problem ist aber, dass das inzwischen jeder weiß und die Aktie dementsprechend teuer ist. Wenn man sich das anschaut für das Wachstum, was man da hat, und das ist nicht mehr so hoch, aber das ist auch logisch, weil der Konzern eben schon so groß ist. Also wenn man schon hunderte von Milliarden Umsatz und Gewinn macht, dann kann man eben das nicht mehr jedes Jahr verdoppeln. Aber für das Wachstum, was man eben noch ausweisen kann, ist die Bewertung mit einem KGV, was fast in Richtung 40 geht, dann doch extrem hoch. Und das muss man einfach so ganz klar sagen. Aus meiner Sicht, und das sage ich aber schon seit längerem, die Aktie hat es bisher nicht interessiert, sondern sie ist weiter gestiegen, ist die Aktie relativ teuer. Und ich würde sie, wie gesagt, jetzt nicht mehr anfassen. Wer sie aber hat, kann sie durchaus weiter behalten. Und ich hatte beispielsweise auch die Frage von jemandem, der da schon sehr früh eingestiegen ist, zu Kursen von, keine Ahnung, 30, 40, 50 Dollar, ob er dann jetzt verkaufen soll. Und das würde ich nicht machen, aus einem einfachen Grund. Auch wenn das Kurspotenzial nach oben nicht mehr so groß ist, bekommt man doch dennoch eine Dividende. Und auf den aktuellen Kurs bezogen ist die Dividendenrendite natürlich recht mickrig. Aber wenn man natürlich da sehr früh eingestiegen ist und zu 30 oder 40 Dollar gekauft hat, dann kann die sich sehen lassen und zudem erwarte ich, dass die Dividenden in der Zukunft weiter steigen werden und da kann es dann durchaus sein, dass man vielleicht in 4, 5 Jahren Dividendenrenditen von 20, 30% und mehr da bekommt. Und deswegen würde ich, wenn ich die Aktie schon länger hätte, sie definitiv nicht verkaufen. Zumal auch dazu kommt, wenn man verkauft, dann muss man, wenn man sie nicht vor Einführung der Abgeltungssteuer schon gekauft hat, auch Steuern auf die Gewinne bezahlen. Und dann muss man natürlich auch das Geld woanders investieren. Und da muss man erstmal was Besseres finden als Microsoft. Also insofern, wer da schon länger drin ist, kann da durchaus dabei bleiben. Aber jetzt auf dem aktuellen Niveau neu einsteigen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, Alphabet hatte ebenfalls eigentlich kein schlechtes Quartal. Dennoch hat man ein Haar in der Suppe gefunden. Die Aktie ist kurzfristig ein bisschen gefallen. Mittlerweile hat sie das auch aufgeholt. Ich gehe davon aus, dass die Aktie tendenziell weiter steigen dürfte. Aber kurzfristig ist sie noch so ein bisschen in einer Konsolidierung. Apple beispielsweise, da ist es so ähnlich wie bei Microsoft. Das Wachstum ist hier nicht mehr besonders hoch. Ganz einfach auch deshalb, weil der Konzern schon so groß ist. Das Quartal war ja ebenfalls durchwachsen. Die Aktie hatte im Vorfeld schon ein bisschen abgegeben. Nach den Quartalszahlen ist dann nicht mehr viel passiert. Und wenn man sich die großen Werte halt so anschaut, dann muss man halt schon sagen, bis auf Meta Platforms und vielleicht mit ein paar Abstrichen Amazon waren da jetzt keine absoluten Knallerergebnisse dabei. Und deswegen sind die Magnificent Seven zuletzt auch nicht mehr ganz so stark gelaufen. Tesla natürlich, die hatten ein vergleichsweise schwaches Quartal. Generell der Bereich Electronic Vehicles, also EV, läuft natürlich nicht rund. Wenn man sich da anschaut, was auch mit Lucid, mit Rivian und anderen passiert ist. Und da sollte man derzeit vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Es sei denn, man hat hier einen längerfristigen Anlagehorizont. Dann kann man nämlich jetzt gezielt eine Aktie wie Tesla, vielleicht aber auch, wer spekulativ unterwegs ist, wie eine NIO, wie eine Rivian kaufen. Von Aktien wie Lucid und Fisker und wie sie alle heißen, würde ich allerdings die Finger lassen. Denn da glaube ich, dass früher oder später die Lichter ausgehen werden. Und von Nikola und so brauchen wir natürlich gar nicht erst anfangen. Ja, wenn man dann weitergeht, die zweite, dritte Reihe, auch da war es so, einige Unternehmen hatten vergleichsweise gute Quartalszahlen, die wurden dann auch honoriert. Wenn es aber auch nur ein kleines Haar in der Suppe gab, ging es abwärts. Und dann bin ich natürlich im Bereich Cybersecurity und dabei Palo Alto Network, einer meiner absoluten Top-Favoriten. Und die Aktie ist zuletzt ja um 25% und mehr gefallen. Und da muss man aber ganz klar sagen, das abgelaufene Quartal war ja beim Umsatz einigermaßen inline, beim Gewinn deutlich über den Erwartungen. Der Ausblick war allerdings relativ schwach. Und das hatte zwei Gründe. Zum einen, es gibt viele Kunden, Unternehmenskunden von Palo Alto Network, die in den vergangenen Jahren viel Geld in Cybersecurity-Software aus diesem Hause investiert haben. Und die sind jetzt auf das Unternehmen zugekommen und haben gesagt, okay, wir müssen das hier ein bisschen besser strukturieren. Wir haben verschiedene Softwareprodukte von euch und zahlen dafür. Können wir denn nicht irgendwie bundeln und dafür gewisse Rabatte kriegen? Und Palo Alto Network möchte natürlich zufriedene Kunden und ist darauf eingegangen. Und das sorgt natürlich für eine gewisse Schwäche. Aber diese Schwäche alleine wäre nicht das Problem, hat das Management auch klar gesagt. Das ist nicht der Grund für die konservative Prognose, sondern der Hauptgrund ist, dass ein großer Kunde sich zuletzt im Bereich Investitionen zurückgehalten hat und das ist der amerikanische Staat, sprich die Biden-Administration, die ist auch ein großer Kunde von Palo Alto Network, hat glaube ich über 1 Milliarde pro Jahr bei denen Produkte bezogen und das hat man zuletzt in den letzten 4, 5, 6 Monaten zurückgefahren. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum macht der amerikanische Staat das? Hält er sich für ausreichend geschützt? Oder ja, will man hier Einsparungen vornehmen? Und wenn man Einsparungen vornehmen möchte, warum macht man das ausgerechnet im Bereich Cyber Security? Allerdings muss man auch sagen, das dürfte ein vorübergehendes Phänomen sein. Egal, wer jetzt Präsident da wird nach der Wahl im November, ob es Biden bleibt, auch da müsste man wahrscheinlich dann irgendwann wieder die Investitionen hochfahren, spätestens wenn es da zu einem Hack kommen sollte. Oder aber wenn es Trump wird, der ist ohnehin dafür bekannt, sehr stark in die amerikanische Sicherheit zu investieren. Rüstung beispielsweise stand da immer im Fokus. Aber natürlich gibt es auch Cyberkriege, Cyberwar. Und da wird er sich sicherlich von seinen Beratern auch nicht unbedingt davon abhalten lassen, in Cybersecurity zu investieren. Und das dürfte dann eben nicht zum Nachteil von Palo Alto Network sein. Insofern, der Bereich bleibt nach wie vor interessant. Man muss ganz einfach wissen, manche Aktien wie Palo Alto Network waren priced for perfection. Das, was man jetzt geliefert hat, war nicht perfekt. Dementsprechend gab es Rücksetzer, die fielen zum Teil drastisch aus, gerade bei Palo Alto Network, weil sie im Vorfeld halt auch sehr stark nach oben gelaufen war. Aber das ist meines Erachtens bei diesem Wert ganz klar eine Chance. Und man hat ja zuletzt auch schon gesehen, dass diese Aktie sich beispielsweise am vergangenen Freitag schon wieder um etwa 5% erholen konnte. Und solche Situationen kann man halt bei speziellen Aktien durchaus gerne nutzen. Wo man allerdings generell aufpassen muss, ist natürlich dann, wenn man in die zweite und dritte Reihe geht. Ich hatte zuletzt beispielsweise eine Frage zu Fiverr, einer Aktie, die auch in der Pandemie ein absoluter Highflyer war. Und die ist nach Quartalszahlen regelrecht abgestürzt. Und da muss man sagen, hier sah es bis vor kurzem charttechnisch eigentlich noch sehr konstruktiv aus. Aber dieser Absturz, der hat die Aktie jetzt fast wieder an die Tiefs zurückgeführt, die Korrekturtiefs, die wir da im Oktober vergangenen Jahres hatten. Und solange die halten, ist das natürlich auch eine Chance auf eine Bodenbildung. Und vielleicht springt Fiverr dann auch demnächst wieder an. Wenn allerdings diese Unterstützung auf der Unterseite gerissen werden sollte, dann kriegen wir hier auch frische Verkaufssignale und dann kann eine solche Aktie auch weiter abstürzen. Und so Ähnliches hatten wir dann zuletzt auch bei anderen Pandemie-Darlings, wenn man so will, so ein bisschen gesehen. Eine Etsy beispielsweise, die zuletzt nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen ist, aber auch beispielsweise eine Roku. Und generell natürlich gibt es auch zwei, drei Aktien, die natürlich jeder noch im Fokus hat, klare Pandemie-Gewinner, die seitdem auch nicht mehr so richtig ins Laufen gekommen sind, nämlich eben Aktien wie PayPal oder wie eben Zoom Video. Ja, nichtsdestotrotz, das kann im Einzelfall auch eine Chance sein. Gerade bei PayPal und Zoom Video bin ich nach wie vor recht zuversichtlich, dass wir da derzeit den Korrekturtiefs relativ nah sind, dass das jetzt tendenziell von dort also nach oben gehen kann. Aber das muss man dann eben im Einzelfall sich anschauen. Natürlich gab es auch positive Überraschungen, beispielsweise Carvana. Die hatte ich im Total Return Börsenbrief vor einigen Monaten besprochen, damals als Short-Kandidat. Und damals sah es tatsächlich auch so aus, als würden hier bald die Lichter ausgehen. Grundsätzlich schrieb ich damals aber auch, dass mir das Unternehmen und das Geschäftsmodell eigentlich gefällt, dass sie aber halt sehr, sehr hohe Schulden haben, sehr viel Geld benötigen, um eben am Leben zu bleiben. Und ich war da skeptisch, ob das gelingt. Mittlerweile muss man aber sagen, konnten sie eben frisches Kapital zum Teil aufnehmen. Und jetzt zuletzt haben sie dann Quartalszahlen vorgelegt, die dann sehr gut waren. Und jetzt zeigt sich, und das hatte ich damals im Total Return Börsenbrief sogar auch geschrieben, wenn ein solches Unternehmen, was quasi schon gepreist ist, als wäre es bald insolvent, wenn das tatsächlich den Turnaround schafft, wenn die tatsächlich überleben, dann kann das eine absolute Highflyer-Aktie werden. Deswegen vor einigen Monaten hatte ich sie als Short-Kandidat und die Aktie hat sich daraufhin auch, glaube ich, halbiert und mehr. Aber inzwischen ist sie auch von der Shortliste dort längst gewichen und aktuell muss man halt sagen, der Hype, den es da zuletzt gab, ist ein bisschen groß. Jetzt noch aufspringen würde ich nicht, aber es könnte tatsächlich so eine Geschichte à la Amazon werden, die ja auch im Jahr 2000 laut Barron's 24 Stunden vor einem Insolvenzantrag standen und es gibt sie noch bis heute. Ja, das dazu und dann zum Schluss natürlich auch noch ein kurzes Statement zu Nvidia und dem Bereich künstliche Intelligenz und eben dem Chipsektor. Da muss man sagen, mein grundsätzlicher View des Chipsektors, den halte ich nach wie vor für nicht ganz falsch. Im Jahr 2022, gibt es auch ein YouTube-Video von mir, ist fast 2 Jahre alt, war ich da sehr skeptisch und tatsächlich hat sich der Philadelphia Semiconductor Index damals ja auch etwa halbiert. Inzwischen aber haben wir sogar neue Allzeithochs geschrieben und das hätte ich, das gebe ich auch unumwunden zu, so schnell nicht erwartet. Treiber hierfür ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz und prinzipiell glaube ich auch, dass künstliche Intelligenz kein Hype-Thema ist wie Cannabis oder Wasserstoff, sondern dass das tatsächlich so ähnlich wie das Internet, das World Wide Web ist und die Welt, die Wirtschaftswelt verändern kann und wird, und zwar positiv. Aber man muss schon sagen, aktuell ist da natürlich trotzdem sehr viel Hype drin und wir haben im Chipsektor nach wie vor ein Problem. Kurzfristig profitieren Unternehmen wie ASML, wie Lam Research, wie KLA, früher KLA Tencor, davon, dass wir hier im Westen eine zweite Chip-Produktion aufbauen, aus Angst, dass eben China Taiwan überfallen könnte und dann wäre Taiwan Semiconductor natürlich platt und dann hätten wir eine weltweite Chip-Krise. Das ist insofern natürlich auch gut, dass wir das machen. Das ist also eine gute Vorbereitung, nicht wie damals Russland, Ukraine und wo wir dann über Nacht quasi das russische Gas in Deutschland nicht mehr hatten. Also insofern durchaus nicht ganz sinnlose Politik. Allerdings führt das eben auch zu Verzerrungen. Kurzfristig braucht man eben jetzt für diese neuen Chipfabriken solche Maschinen wie eben KLA, wie eben Lam Research, wie eben ASML liefern. Und deswegen gehen diese Aktien auch durch die Decke. Aber es kommen jetzt 2 Probleme hinzu. Wenn China jetzt nicht in Taiwan einmarschiert, dann haben wir bald eine Chipschwemme und es wird viele Chipproduzenten geben, die das dann nicht überleben werden, weil sie eben mit solch niedrigen Preisen, die es dann für Chips gibt, nicht profitabel wirtschaften können und über kurz oder lang kommt es dann zu Übernahmen oder sogar zu Insolvenzen. Das eine Problem und das zweite Problem, diese Chip-Maschinenbauer, die erleben derzeit natürlich eine Sonderkonjunktur, ähnlich wie das im Solarsektor 2022 der Fall war, aufgrund der Subventionen damals, insbesondere in den USA. Aber wenn diese Sonderkonjunktur erstmal vorbei ist, dann herrscht da wahrscheinlich auch für 2, 3, 4, 5 Jahre Flaute. Und Unternehmen wie ASML werden das überleben, aber der Aktienkurs wird sich wahrscheinlich trotzdem vielleicht halbieren oder so. Und viele andere werden das dann eben nicht überleben. Und das ist eben das Problem, was ich mit dem Chipsektor habe. Deswegen ist mir da aktuell ein bisschen zu viel Euphorie drin. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt eben gute Unternehmen wie ASML, wie KLA, wie Lam Research und so weiter. Die werden am Ende wahrscheinlich zu den Überlebenden gehören und dann auch gestärkt aus einer solchen Krise hervorgehen. Und es gibt natürlich ein Unternehmen, das alles überstrahlt, nämlich Nvidia, die im Bereich KI-Chips nach wie vor Marktanteile im Bereich von fast 98% halten. Und das ist eine quasi Monopolstellung und dementsprechend stark waren dann auch die Quartalszahlen. Und es gibt natürlich dann auch noch diesen Außenseiter, wenn man so will, ARM Holdings, die ja erst seit kurzem an der Börse sind. Grundsätzlich finde ich diese Aktie und dieses Unternehmen auch sehr, sehr gut und habe das ja auch positiv besprochen. Da gab es ja auch schon ein Dankeschön von einem Mitglied hier bei Stocks 3, glaube sogar TAC-Mitglied, der nämlich gehebelt long bei ARM war und daraufhin jetzt schöne Gewinne einfahren konnte. Allerdings muss man hier wissen, im März läuft da die Haltefrist von Softbank aus und das heißt, es könnten ein paar Aktien auf den Markt kommen, was die Aktie kurzfristig etwas belasten könnte. Generell gehe ich zwar nicht davon aus, dass Softbank seine Beteiligung in Höhe von 91% jetzt drastisch reduzieren wird auf 50% oder weniger, aber wenn die da ein paar Aktien auf den Markt werfen, kann das kurzfristig dazu führen, dass der Kurs etwas unter Druck gerät. Insbesondere auch dann, wenn Medien darüber berichten, dass Softbank vielleicht jetzt irgendwie 1 Million Aktien oder so verkauft. Was generell eigentlich kein großes Ding ist, aber man hat das zuletzt auch gesehen. Jeff Bezos hat beispielsweise Amazon-Aktien verkauft. Das war ein großes Ding in den Medien. Und es gibt auch etliche andere Top-Manager, die derzeit Aktien ihrer Unternehmen verkaufen. Lisa Su von AMD hat zum Beispiel kürzlich auch angekündigt, dass sie da größere Aktienpakete verkaufen will. Generell muss man auch sagen, das kann durchaus ein Warnzeichen sein, denn wenn diese Top-Manager absolut überzeugt werden, wären, dass es weiter super läuft, dann würden sie vielleicht nicht verkaufen. Auf der anderen Seite hat Peter Lynch immer gesagt, Insider-Verkäufe interessieren mich eigentlich wenig, denn die können 1000 Gründe haben. Vielleicht gibt es da eine Scheidung oder man hat sich eine neue Villa, eine neue Yacht oder sowas gegönnt. Außerdem auch im Supermarkt kann man eben auch als Millionär oder Milliardär nicht mit Aktien bezahlen, sondern muss dann eben Dollar, Euro und so weiter hinlegen. Und die muss man natürlich dann erst einmal generieren, indem man ein paar Aktien vielleicht verkauft. Deswegen hat er immer gesagt, Aktienverkäufe interessieren ihn weniger. Was ihn interessiert, sind Aktienkäufe, Insiderkäufe, denn es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ein Topmanager Aktien seines Unternehmens derzeit kauft. Und das ist, weil die Geschäfte wahrscheinlich in Zukunft besser laufen werden. Auch das muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Es gibt gerade in Deutschland auch viele Insider, die mal kleinere Aktienpakete ihres Unternehmens kaufen, eben um ein positives Zeichen zu setzen. Aber wenn natürlich da ein Millionär oder sogar Milliardär für 50.000 Euro Aktien kauft, dann ist das jetzt auch kein ganz großer Deal. Das muss man auch ganz klar so sagen. Dann ist das eher so ein bisschen Marketing auch. Also insofern, auch das muss man ein bisschen relativieren. Kann man vielleicht nicht ganz so sagen, wie Peter Lynch es damals gesagt hat. Aber generell denke ich, dass er da recht hat. Und nur weil Jeff Bezos jetzt für 10 oder 12 Milliarden Amazon-Aktien verkauft hat, heißt das jetzt nicht, dass Amazon dem Untergang geweiht ist. Immerhin hält er nach wie vor Aktienpakete von weit über 100 Milliarden. Und wenn Amazon dem Untergang geweiht wäre, dann würde er wahrscheinlich komplett auscashen. Und das beste Beispiel, und dann haben wir auch wieder einen schönen Ringschluss drin, Bill Gates, einer der Gründer von Microsoft und das Gesicht auch von Microsoft, war ja auch lange Jahre CEO, hat mittlerweile seine Beteiligung an Microsoft über die Jahre ganz, ganz drastisch reduziert, ist immer noch ein Großaktionär und das Aktienpaket ist auch immer noch ein paar Milliarden wert, aber generell hat er eigentlich gar nicht mehr den ganz großen Einfluss da. So weit hat er sein Aktienpaket reduziert, hat dieses Geld zum Teil auch in andere Aktien gesteckt, wie beispielsweise Waste Management, natürlich auch in die Bill und Melinda Gates Stiftung. Und insofern ist quasi Bill Gates das beste Beispiel dafür, dass nur weil ein Topmanager oder ein Insider Aktien seines Unternehmens verkauft, das jetzt nicht unbedingt ein krasses Warnzeichen sein muss. Ja, und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Wie gesagt, die Berichtssaison war jetzt nicht all over the place super, aber die wichtigsten Unternehmen, insbesondere Nvidia, haben abgeliefert. Diejenigen, die nicht ganz so toll abgeliefert haben, vielleicht eine Alphabet und so weiter, die haben kurzfristig zwar einen auf die Mütze bekommen, aber sich teilweise auch wiederholt, selbst Palo Alto Network zuletzt ja so ein bisschen. Und nur diejenigen, die wirklich Probleme haben, die sind richtig abgestraft worden. Und da muss man auch genau hinschauen. Solche Aktien, wie gesagt, wie Roku und andere, da sollte man vorsichtig sein. Was aber auch nicht heißt, dass die jetzt dem Untergang geweiht sind. Aber insbesondere, wenn sie natürlich auf die Tiefs vom Oktober vergangenen Jahres zurückgefallen sind oder sogar darunter gefallen sind, dann ist das ein Warnzeichen. Und da signalisiert schon der Chartungemach und von daher sollte man dann eher zurückhaltend sein. Das soll es für heute gewesen sein. In dem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast, auch wenn er mal etwas anders war, dann doch gefallen hat. Hoffe natürlich dann auf positive Bewertungen, dass ihr ihn weiterempfehlt. Schaut euch auch die Videos mit Moritz Hessel an. Wenn ihr euch die gefallen, lasst auch da gerne einen Daumen nach oben da. Teilt den Kanal von Moritz, teilt die Videos und so weiter. Alles, was halt bei Social Media hilft. Und wenn das Ganze gut ankommt, wie gesagt, kann es auch sein, dass wir da noch mehr zusammen machen. In diesem Sinne möchte ich dann den Podcast heute, wie gesagt, etwas kürzer halten und sage daher zum Schluss wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.